NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Bildung für alle, so könnte man das Projekt überschreiben, was Bildungsministerin Karliczek und Arbeitsminister Heil in Berlin vorgestellt haben. Und was es mit der nationalen Weiterbildungsstrategie auf sich hat, das hören Sie gleich. Sollen Alexa, Siri, Cortana und wie sie sonst so heißen bei der Verbrechensbekämpfung helfen? Die Innenminister der Länder diskutieren über die Chancen von digitalen Sprachassistenten. Dazu auch unser Kommentar. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung will mit einer neuen Internetseite aufrütteln und Verbände einigen sich auf Forderungen bei Schäden durch den Wolf. Bildung ist der Schlüssel zu beruflichem und gesellschaftlichem Erfolg. Das ist wohl allgemein unbestritten. Wer mehr weiß und es auch anwenden kann, der hat die Chance, besser bezahlte Berufe zu ergreifen. Und das Risiko, arbeitslos zu werden, sinkt mit zunehmender Bildung und Qualifikation. Aber das Ausruhen auf einmal erworbenen Fähigkeiten ist auch nicht das, was einen weiterbringt. Weiter- und Fortbildung ist angesagt. Es gibt immer was zu lernen, seien es neue Methoden oder neue Programme und vieles mehr. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen das entweder auf eigene Initiative oder mit Unterstützung ihres Arbeitgebers. Und trotzdem, im Falle von Arbeitslosigkeit ist guter Rat teuer. Soll es weitergehen im alten Beruf oder mal was Neues ausprobieren mit neuen Chancen? Die Bundesregierung hat eine Fort- und Weiterbildungsstrategie auf den Weg gebracht. Nadine Bader in unserem Hauptstadtstudio, was ist geplant?
Ja, in dieser Strategie sind eine Menge Ankündigungen enthalten. Beispielsweise sollen sich Betroffene im Internet leichter über Weiterbildungsangebote informieren können, mit Hilfe eines zentralen Online-Portals. Das will die Bundesbildungsministerin fördern. Und die Bundesagentur für Arbeit soll Menschen, die ihre Arbeit verlieren, künftig innerhalb von 3 Monaten eine Weiterbildung anbieten. Und es soll eben auch einen Anspruch auf berufliche Nachqualifizierung geben. Das heißt, wer keinen Berufsabschluss hat, der soll ihn nachholen können, ohne große Hürden. Und er soll dabei gefördert werden. Und bei den 20- bis 34-Jährigen in Deutschland sind das mehr als 2 Millionen Menschen, die keinen Berufsabschluss haben. Wie genau diese Förderung aussieht, das haben die Minister aber noch offen gelassen. Und auch die Fragen, wer entscheidet denn, wer den Berufsabschluss nachholen darf? Wer zahlt die Förderung? Bis wann werden die Maßnahmen umgesetzt? Es soll erst im November einen verbindlichen Zeitplan geben.
Betrifft das nun Arbeitslose oder betrifft das auch Menschen, die noch in Arbeit sind?
Sowohl als auch. Die Bundesbildungsministerin zum Beispiel, die möchte Menschen fördern, die sich fortbilden möchten. Also dafür möchte sie beispielsweise das sogenannte Aufstiegs-BAföG erhöhen. Damit werden Menschen gefördert, die beispielsweise Meister werden wollen, sich als Erzieher oder Techniker fortbilden wollen. Da gibt es im Moment bis zu 770 Euro pro Monat für den Lebensunterhalt und anteilig auch Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Und das möchte sie eben erhöhen. Aber wie genau, das hat sie heute auch noch nicht gesagt.
Also wenig Konkretes. Wieso kommt diese Initiative denn gerade jetzt?
Der Bundesregierung ist natürlich klar, dass durch die Digitalisierung und durch die Automatisierung Jobs verloren gehen werden. Laut einer Studie der OECD von Ende April ist in Deutschland fast jeder 5. Arbeitsplatz von der Digitalisierung bedroht. Und jeder 3. Job wird sich laut der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, grundlegend ändern. Und es geht eben darum, die Menschen fit für die neuen Jobs zu machen. Und deshalb soll sich dieses Gremium, da saßen heute ja auch Gewerkschaften und die Arbeitgeber mit am Tisch, jetzt halbjährlich treffen.
Noch kurz zum Schluss gefragt, was ist denn das Ziel? Was werden denn die Beteiligten als Erfolg werten?
Ja, da kann man sich mal die Dimension der Aufgabe vor Augen führen. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat gesagt, dass in den kommenden 6 Jahren etwa 1,3 Millionen Arbeitsplätze verschwinden werden, aber gleichzeitig 2,1 Millionen neue dazukommen werden. Also es geht eben darum, die Arbeitnehmer dafür fit zu machen. Die Vertreterin der Gewerkschaftsseite war etwas skeptisch. Sie hat gesagt, diese Strategie ist zwar ein guter Anfang, aber Geringqualifizierte müssten wirklich einen Anspruch erhalten, dass es eine Pflichtleistung der Arbeitsagenturen geben wird, sie bei der Weiterbildung oder Nachqualifizierung zu fördern. Das war heute alles noch ein bisschen schwammig.
Nadine Bader über die Fort- und Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung. Spiel mein Lieblingslied, Alexa. und Alexa spielt. Dienstbeflissene Geister im ganzen Haus hören auf meine Stimme, senken die Rollläden, drehen die Heizung auf oder schalten die Waschmaschine ein. Das Internet macht es möglich. Doch mit diesen Smart-Home-Geräten könnten natürlich noch ganz andere Dinge gemacht werden, die man nicht sieht und nicht hört. Das Abhören zum Beispiel. Wenn Alexa eben doch zuhört, obwohl sie es eigentlich nicht tun sollte. Sie könnte die Daten dann zur Polizei melden, bei der gerade zum Beispiel eine Fahndung nach einem Täter läuft, von dem man nur die Stimme kennt. Das ist noch nicht Realität, aber es gibt bereits Begehrlichkeiten bei den deutschen Innenministern. Auf ihrer Konferenz in Kiel reden sie unter anderem auch darüber. Von dort Anna Grusnick.
Die Liste der Themen, die es zu besprechen gibt, ist lang. 69 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hans-Joachim Grote aus Kiel, hofft auf einen konstruktiven Austausch.
Es ist das ganze Thema Asyl, Rückführung nach Afghanistan. Es ist das Thema Rückführung nach Syrien. Es geht um Themen des Verfassungsschutzes. Es geht um Fragen der Zusammenarbeit der Polizei. Es geht um kommunale Themen. Also es ist ein bunter Strauß von Maßnahmen, die zum Teil vorbesprochen worden sind. Und eigentlich geht es darum, sich abzustimmen, zu sagen, was gibt's bei euch Neues, was haben wir, wie können wir unsere Arbeit harmonisieren. Denn eins müssen wir wissen, Straftaten und Ereignisse enden niemals an Landesgrenzen.
Außerdem soll darüber gesprochen werden, wie man künftig mit digitalen Spuren umgehen soll. Die Innenminister wollen über einen möglichen Datenzugriff auf smarte Geräte beraten. Das Bundesinnenministerium möchte, dass den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern Daten, die auf Geräten wie Alexa und Co. gespeichert werden, nicht verschlossen bleiben. Schleswig-Holsteins Innenminister Grote sagte, er halte es für unnötig, die behördlichen Befugnisse zu erweitern.
Zu kontrollieren, etwas auszulesen, Schnüffelstaat. Ich bin ebenfalls kein Freund von Schnüffelstaat, sondern wir wollen die vorhandenen Rechtsnormen optimal nutzen. Und wir wollen sie im Kontext mit anderen Ländern, die momentan sich mit diesem Thema beschäftigen, auch einsetzen. Aber nirgendwo ist bei uns die Absicht, neue Rechtsnormen zu bekommen, um etwas auszuschnüffeln.
Für Grote ist es wichtig, darüber zu reden, wie man die Polizeiarbeit optimieren kann und wie man sich beim Thema Cybersicherheit besser vernetzt und abstimmt.
Die, ich sag mal, im Netz arbeitenden Kriminellen sind sehr aktiv. Und ich glaube, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, überhaupt mit diesem neuen Phänomenbereich Straftaten umzugehen.
Sollten also neue technische Möglichkeiten, die das Internet bietet, auch für die Kriminalitätsbekämpfung verwendet werden dürfen? Diese Frage stellen sich die deutschen Innenminister auf ihrer Konferenz. Es gibt sicher gute Gründe dafür, sich solche Geräte anzuschaffen, meint Frank Eichmann in seinem Kommentar. Doch jeder sollte sich klar machen, Bequemlichkeit hat immer eine Kehrseite.
Jeder dritte Deutsche hat es bereits getan, so eine aktuelle Studie. Hat sich freiwillig ein Mikrofon ins Wohn- oder Schlafzimmer gestellt und dann mit dem Internet verbunden. Die freiwillige, flächendeckende elektronische Verwanzung macht das Leben bequemer. Und im Zweifelsfall gilt ja Artikel 13 Grundgesetz. Die Wohnung ist unverletzlich. Also im Prinzip ist sie das, denn schon im Grundgesetz folgen nach diesem Versprechen 6 Abschnitte, die genau beschreiben, wann die Polizei doch abhören darf in der Wohnung zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten. Ja, es klingt logisch und es würde sogar Steuern sparen, wenn komplizierte Abhörtechnik künftig ersetzt werden könnte durch Alexa oder Siri. Elegant aus Polizeisicht und eine ganz neue Qualität. Einen Schritt zurück. Jeder sollte sich klar machen, dass Bequemlichkeit immer eine Kehrseite hat, dass die Hersteller der Sprachassistenten, smarten Kühlschränke und Lautsprecher unsere Daten einsammeln, verarbeiten, verknüpfen und vor allem speichern und uns überraschend gut kennenlernen können. Schlimm genug. Aber jetzt auch noch der Staat? Natürlich würde das Smart Home nur in Ausnahmefällen und nach richterlicher Genehmigung angezapft. Aber dahin wäre das unbeschwerte Gefühl, unbeobachtet vom Staat jede Dummheit nachfragen zu können, wieder würde ein Lebensbereich wechseln von geschützt vor staatlichen Zugriffen zu Staat darf im Verdachtsfall mithören. Weil aber Smart-Home-Geräte nicht von Haus aus konfiguriert sind für die Datenweitergabe an Sicherheitsbehörden, müsste diese Möglichkeit eingerichtet werden, flächendeckend, um dann in wenigen tatsächlichen Abhörfällen zuschlagen zu können. Und auch das bringt mehr Unsicherheit. An den elektronischen Einfallstoren werden auch Kriminelle interessiert sein. Während sich unter potenziellen Terroristen und Tätern sicher schnell rumsprechen wird, ihre Taten nicht in Anwesenheit von Siri zu planen. Und das führt zu einem weiteren Punkt. Terroranschläge der Vergangenheit, ob NSU oder Berliner Breitscheidplatz, konnten nicht verhindert werden, obwohl es schon vorab vielfältige Spuren und Hinweise gab. Nur erkannt wurde die konkrete Gefahr nicht, weil die Sicherheitsbehörden Daten nicht richtig verknüpften und auswerteten. Während uns neue, größere digitale Datenhalden bei der Polizei nicht sicherer machen werden, zeigen steigende Verkaufszahlen von Smart-Home-Geräten, wer jetzt vor allem handeln muss. Der oft allzu sorglose Nutzer, der nichts falsch macht, wenn er sich merkt, so oft es geht, Stecker raus.
Der Kommentar von Frank Eichmann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland erregte vor kurzem Aufmerksamkeit mit seinem Rat an Juden, in der Öffentlichkeit auf das Tragen der Kippa, der traditionellen Kopfbedeckung, zu verzichten. Das trug ihm Kritik ein, nicht zuletzt vom Zentralverband der Juden in Deutschland. Er habe aufrütteln wollen, betonte Felix Klein in seiner Reaktion, denn zu viel war passiert. Juden waren auf offener Straße angegriffen worden. Heute hat Klein zusammen mit der Wochenzeitschrift Die Zeit eine Internetseite gestartet. stopp-antisemitismus.de. Sie zeigt, wie alltäglich Judenhass geworden ist. Karolin Düller berichtet.
Derwish Hisatschi kennt sich aus, wenn es um die Bandbreite antisemitischer Ressentiments und Sprüche geht. Als Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA, bekommt er täglich mit, dass Antisemitismus Realität ist.
Ich bekomme im Bildungskontext oder in der Schule mit, dass Jugendliche Du Jude als Schimpfwort benutzen. Mit ganz bösen Bemerkungen äußern sich dann Jugendliche antisemitisch. Und da ist es für mich vor allem wichtig zu vermitteln, hier werden Grenzen überschritten.
In einem schlichten, übersichtlichen Design listet stopp-antisemitismus.de 35 solcher Grenzüberschreitungen auf. Gesammelt und kuratiert von den Machern in Situationen, die sie selbst erlebt haben. Es sind Zitate, die Antisemitismus in all seinen Facetten abbilden sollen. Vom offenen Hass gegen Juden über Verschwörungstheorien bis hin zu Antisemitismus, der sich hinter einer Kritik an der Politik Israels versteckt. Darüber hinaus gibt es Argumente, um Kontra geben zu können. Die Seite soll eine Art digitales Handbuch sein für alle, die den Mund aufmachen wollen gegen Antisemitismus, aber oft ganz einfach nicht wissen, wie. Dadurch sei sie mehr als nur noch eine Website, findet Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus.
Das Besondere ist, dass hier verschiedene Institutionen zusammengearbeitet haben. Es sind ja Muslime, jüdische Organisationen, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengekommen, um Zivilcourage zu fördern und das im Internet. Das Internet ist ja auch verantwortlich für den Anstieg von Antisemitismus und der Verrohung unserer Gesellschaft. Und hier versuchen wir auch im Internet über einen breiten gesellschaftlichen Ansatz dem entgegenzuwirken.
Nach Zahlen der Bundesregierung ist die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten zwischen 2017 und 2018 um knapp ein Fünftel gestiegen. Zwar sei der Antisemitismus nach 1945 nie wirklich weg gewesen, sagt Uffe Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Allerdings sei er erst in jüngster Zeit wieder sichtbar geworden und somit auch medial präsent. Nicht zuletzt die sozialen Medien hätten dazu beigetragen, die alltägliche Dimension des Antisemitismus zu zeigen. Deshalb brauche es neue Wege, um dagegen vorzugehen.
Ich würde schon sagen, dass wir uns sehr stark auf NS-Geschichte konzentriert haben, was auch sehr wichtig war und auch sehr sinnvoll ist und was natürlich mit dem Thema auch elementar zusammenhängt. Aber die lange Geschichte und schwierige Geschichte des Antisemitismus und die vielen Anknüpfungspunkte, die man heute haben kann, um solche Haltungen zu pflegen weiterhin, die ist vielleicht nicht ganz so präsent, auch in unserer Bildungsarbeit. Und da sollte sie besser vernetzt werden, finde ich.
Die Website sei da auf jeden Fall ein guter Schritt, glaubt Jensen.
stopp-antisemitismus.de ab heute online. 18.44 Uhr, das Echo des Tages. In einer Regierungserklärung hat Frankreichs Premierminister Philippe den Fahrplan für die zweite Halbzeit seiner Regierungsphase vorgestellt. Im Mittelpunkt die angekündigten Reformen des Rentensystems und der Arbeitslosenversicherung. Präsident Macron hatte die wegen der Gelbwesten-Proteste aufgeschoben. Einzelheiten aus Paris von Sabine Wachs.
Er redet nicht lange um den heißen Brei herum. Direkt zu Beginn seiner Regierungserklärung stellt Frankreichs Premierminister Edouard Philippe klar, dass in der bisherigen Amtszeit seiner Regierung lange nicht alles klar ist. glatt lief.
Voilà deux ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence.
Seit 2 Jahren sind wir an der Regierung und es brennt, vielleicht noch mehr als je zuvor. Es besteht dringender Handlungsbedarf auf wirtschaftlicher Ebene, im sozialen Bereich, was die Krankenhäuser angeht. Dringend muss etwas für den Umweltschutz getan werden. Unsere Jugend macht sich stark dafür und prangert zu Recht an, dass Regierungen und Unternehmen viel zu wenig dafür tun. Nun ist es an ihm, an Edouard Philippe, Antworten auf die Dringlichkeiten zu geben und nicht bloß zu zeigen, dass seine Regierung die Probleme erkannt hat. Vieles, erklärt der Premier, sei auf dem richtigen Weg. Die Arbeitslosenzahlen in Frankreich sinken, die Wirtschaftsleistung des Landes steigt, Frankreich steht auf Platz 1, was Auslandsinvestitionen angeht. Trotzdem keine Selbstbeweihräucherung. Die monatelangen Proteste der Gelbwesten sind noch immer nicht vollständig abgeklungen.
En novembre dernier, nous avons rencontré la colère.
Im November ist uns die Wut entgegengeschlagen. Einige sagen, wir hätten sie heraufbeschworen, das glaube ich nicht. Aber sie richtete sich an uns, an die Regierung, an die Abgeordneten und sie erinnert uns daran, dass wir unsere Arbeit machen müssen und gegen die Ungerechtigkeiten kämpfen müssen. Soziale Gerechtigkeit und eine neue, umweltbewusste Wirtschaft sind daher die zentralen politischen Themen für das kommende Jahr. Nachdem die Grünen bei den Europawahlen in Frankreich überraschend mit mehr als 13% drittstärkste Kraft wurden, ist für die Regierung Philippe und auch für Präsident Macron klar, sie müssen sich umweltpolitisch kräftig ins Zeug legen. Denn nur so können sie bei den anstehenden Kommunalwahlen 2020 auch wirklich Wählerstimmen dazugewinnen.
Au cœur de l'acte 2.
Im Herzen der zweiten Hälfte unserer Amtszeit steht die Umweltpolitik. Niemand hat heute noch das Monopol der grünen Politik. Der erste Punkt unseres Plans ist es, eine saubere, eine umweltbewusstere Wirtschaft zu schaffen. Plastik- und Einwegartikel will Philippe ab kommenden Jahr aus den Verwaltungen verbannen. Nicht recycelbare Verpackungen sollen schrittweise verboten werden. Das alte und störanfällige Atomkraftwerk Fessenheim an der deutsch-französischen Grenze soll noch vor Ende 2020 geschlossen werden. Der zweite große Schwerpunkt für die restliche Amtszeit ist das Herstellen sozialer Gerechtigkeit. Zentraler Punkt dabei, den Wert der Arbeit in den Vordergrund stellen. Das gilt sowohl für die Reform der Arbeitslosenversicherung als auch für das Renteneintrittsalter. Beides Reformvorhaben, bei denen die Regierung heftigen Gegenwind von Seiten der Gewerkschaften erwarten muss.
Le président l'a affirmé.
Der Präsident hat es gesagt, wir müssen mehr arbeiten. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir werden das gesetzliche Renteneintrittsalter von 62 Jahren beibehalten, aber wir werden einen Anreiz schaffen, länger zu arbeiten. Und jeder kann sich frei entscheiden, das zu tun. Wer erst mit 64 Jahren in Rente gehen möchte, soll demnach höhere Bezüge erhalten.
Sabine Wachs aus Paris. Nach großem Druck aus der Öffentlichkeit ist in Moskau gestern der inhaftierte Journalist Golunow freigelassen worden. Er war wegen Drogenvorwürfen verhaftet worden. Das hatte zu einer Welle von Sympathiekundgebungen und Protesten gegen Polizeiwillkür geführt. Doch heute, am Tag danach, versuchen die Behörden in Moskau wieder rigoros weitere Proteste zu unterbinden. Hunderte Menschen wurden festgenommen, wie Stefan Lack berichtet.
Sichtlich bewegt hatte der russische Enthüllungsjournalist Golunow direkt nach seiner Freilassung einen Wunsch geäußert. Die beste Entschädigung wäre für mich, dass so etwas niemandem mehr zustößt. Ich hoffe, dass die Ermittlungen gegen die Verantwortlichen fortgeführt werden und dass niemand je in einer solchen Lage sein wird, wie ich es war. Vielen Dank für eure Unterstützung. Für den 36-Jährigen müssen die vergangenen Tage eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen sein. Erst die Festnahme wegen eines angeblichen Drogendeliktes, Untersuchungshaft, Schläge und Tritte auf der Polizeiwache, die Angst womöglich nach einem langwierigen Verfahren für Jahre hinter Gittern zu landen. Dann die überraschende Wende. Der Kreml ruderte zurück und ließ alle Vorwürfe gegen den Journalisten fallen. Anscheinend auch angesichts der beispiellosen Welle der Solidarität, die Golunow von Kollegen und Vertretern der Zivilgesellschaft zuteil wurde. Es ist genau diese Willkür von Polizei und Justiz, wogegen heute in Moskau rund 1200 Menschen auf die Straße gingen. Sie machten deutlich, dass sie das Vorgehen der Polizei gegen Golunow nicht vergessen wollen. Und so wurde der ursprünglich geplante Solidaritätsmarsch für seine Freilassung zu einem Protestmarsch.
Aus meiner Sicht hat diese unglaubliche, beispiellose Solidarität für Golunow eine neue Realität geschaffen. Diese Grenze des bürgerlichen Gehorsams, wo man alles duldet, hat sich verlagert. Man muss jetzt einen Schritt nach vorne machen und nicht zurück. Es geht nicht nur um Ivan Golunow. Er war nur die Spitze des Eisbergs, eine ungeheuerliche Geschichte. Klar hat er russlandweit Korruption aufgedeckt und die ganze Journalistengemeinde hat sich hinter ihn gestellt. Aber dass nun gesagt wird, wir haben unseren Jungen frei bekommen und geht alle auseinander, halte ich für empörend. Deswegen bin ich heute hier.
Die Demonstration war im Vorfeld nicht genehmigt worden. Am Ende wurden über 400 Teilnehmer festgenommen, darunter Oppositionspolitiker Nawalny, viele Journalisten, auch ein russischer Mitarbeiter des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Während gestern die überraschende Freilassung Golunows als ein Erfolg für die russische Zivilgesellschaft gewertet wurde, folgte heute die Ernüchterung. Protest stößt in Russland schnell auf seine Grenzen. Mit den Festnahmen im großen Stil reagiert die Staatsmacht nach alter Manier. Allerdings könnte auch dies sich als schwerer Fehler erweisen, meint Pavel Kanigin von der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta. Dies wird dazu führen, dass sich zivile Unzufriedenheit in politische Unzufriedenheit umwandelt. Ich denke nicht, dass dies im Interesse der Mächtigen ist.
Der italienische Innenminister Salvini hat privaten Rettungsorganisationen ja bereits mehrfach die Einfahrt in italienische Häfen untersagt, wenn sie Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hatten. Heute ist Salvini noch einen Schritt weiter gegangen. Mit einem Dekret legte er fest, dass Kapitäne von Schiffen mit Geretteten an Bord in italienischen Hoheitsgewässern bestraft werden. Tassilo Forchheimer.
Das Dekret, das nach dem Kabinettsentscheid noch vom Parlament verabschiedet werden muss, spiegelt die veränderten Machtverhältnisse in der italienischen Regierung. Matteo Salvini von der rechten Lega wird ein Stück mächtiger. Künftig kann der Innenminister selbst Einfahrverbote für italienische Häfen aussprechen. Bisher lag die Zuständigkeit dafür bei Verkehrsminister Toninelli von der geschwächten Fünf-Sterne-Bewegung. Nach dem Kabinettsentscheid machte Salvini deutlich, dass er fest entschlossen ist, den Erlass auch wirklich durchzusetzen.
In questo decreto si prevede.
Dieses Dekret sieht die Beschlagnahmung der Schiffe vor, die wiederholt die Regeln und die Einfahrverbote in italienische Gewässer nicht einhalten. Laut Artikel 1 sind darüber hinaus Strafen von 10.000 bis 50.000 Euro vorgesehen für Kapitäne, Reeder und Besitzer von Schiffen, die die Anweisungen der Küstenwache nicht befolgen. Das sogenannte Sicherheitsdekret wurde erst mit Verzögerung verabschiedet, nachdem unter anderem Staatspräsident Sergio Mattarella Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit geäußert hatte. Dem widersprach der Innenminister. Wir haben den Erlass immer wieder überarbeitet, geprüft und verbessert. Und wir sind absolut sicher, dass er jede in Italien und im Ausland geltende Norm respektiert. Die Vereinten Nationen hatten den Plan kritisiert, weil dadurch das ausländerfeindliche Klima gegen Migranten in Italien weiter angeheizt und Hilfsorganisationen kriminalisiert würden. Das Dekret sei zudem ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Schon in der Vergangenheit hatte der Innenminister mehrfach versucht, Schiffe mit geretteten Migranten von der Einfahrt in italienische Häfen abzuhalten. Aus seiner Sicht sorgt die Präsenz privater Retter dafür, dass sich mehr Menschen auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen. Vertreter von Hilfsorganisationen verweisen dagegen darauf, dass die Überfahrt für viele Menschen alternativlos bleibe. Das Risiko, auf der Mittelmeerroute zu Tode zu kommen, sei inzwischen fast viermal höher als im vergangenen Jahr. Das Dekret enthält darüber hinaus noch weitere Regelungen, die mit der Seenotrettung auf dem Mittelmeer nichts zu tun haben. Darunter Strafverschärfungen bei Angriffen gegen Sicherheitskräfte und ein Vermummungsverbot für Demonstranten, das mit der Androhung von bis zu 3 Jahren Gefängnis durchgesetzt werden soll. Nach italienischen Presseberichten scheint die Verabschiedung auf ein Gegengeschäft der beiden Koalitionspartner zurückzugehen. Für die Zustimmung zu seinem Sicherheitsdekret habe Salvini seine Vorbehalte gegen die Einführung eines Mindestlohns zurückgezogen. Der ist wie das bereits eingeführte Bürgereinkommen ein Anliegen der Fünf-Sterne-Bewegung.
Am vergangenen Sonntag, da gingen in Hongkong hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz zu protestieren. Die Demonstranten vermuteten, mit den neuen Bestimmungen sollten politisch Andersdenkende leichter an Festland China überstellt werden können. Auch heute gingen die Proteste weiter. Ein erstes Ziel haben sie allerdings erreicht. Das Parlament hat die Beratung über dieses Gesetz abgesagt. Markus Pfalzgraf.
Ja. Keine Auslieferungen nach China, rufen sie. Und Carrie Lam tritt zurück. Es sind vor allem junge Menschen, die hier im Regierungsviertel von Hongkong protestieren. Einer von ihnen ist Jimmy Pang Qiming. So viele junge Menschen, das gibt mir das Gefühl, dass es noch Hoffnung gibt. Sie werden nicht aufgeben. Für sie ist Hongkong die Heimat, die sind sie nicht bereit aufzugeben. Zurückweichen will auch die Regierungschefin nicht. Zu einer ähnlichen Zeit gibt sie einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Hongkong ein Interview. Carrie Lam sagt darin: Im Moment mache ich mir Sorgen, das macht mich traurig. Und zwar, weil ich so viele junge Leute sehe, die diese Aktionen machen. Hongkong war aber immer ein Ort des zivilisierten Friedens und der Vernunft. Schon gegen die Demonstrationen, Streiks und Blockaden hatte sich die Regierungschefin ausgesprochen. Doch dann eskalierte auch noch die Gewalt. Auch diese Bilder gehen über den Sender. Demonstrierende versuchen Barrikaden zu durchbrechen, werfen Gegenstände. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. An anderen Orten auch Tränengas und Schlagstöcke. Doch trotz aller Konflikte hält die Regierung an dem umstrittenen Gesetz fest. Auch wenn die Debatte im Parlament heute abgesagt wurde. Die Regierungschefin bleibt dabei. Keine Frage, dass dieses Gesetz kontrovers ist. Erklärungen und Kommunikation sind hilfreich, aber sie können wohl niemals komplett die Ängste und Befürchtungen oder den Streit beenden. Und dieser Streit, der spitzt sich zu an diesem Tag in Hongkong. Jimmy Pang, der junge Demonstrant im Regierungsviertel, sagt, er habe auch mehrmals Tränengas abbekommen. Aber die Jugendlichen seien trotzdem geblieben. Die junge Generation komme wieder. Unter diesen Umständen übt Regierungschefin Carrie Lam Gewalt gegen junge Leute aus. Sie errichtet eine Diktatur, ohne Dialog, ohne Prinzipien. Fürs Erste haben die Demonstrierenden einen Teilerfolg verbucht. Die Frage ist nur, zu welchem Preis?
In Deutschland erleben zurzeit etwa 1000 Wölfe. Und weil der Wolf ein Raubtier ist, ernährt er sich von Fleisch. Rotkäppchen und die Großmutter stehen zwar bei ihm nicht auf dem Speiseplan, wohl aber Rehe, Wildschweine und was sonst so noch in Wald und Flur zu haben ist, ab und zu natürlich auch mal Schafe und Ziegen, wenn diese leicht zugänglich sind. Sich an Nutztiere heranzuwagen, das soll dem Wolf nun abgewöhnt werden, zumindest soll es ihm erschwert werden. Darauf hat sich ein Bündnis aus Tierschützern mit dem Deutschen Verband der Berufsschäfer geeinigt. Horst Kleuser berichtet.
Schäfer und Wolfsfreunde an einem Tisch. Das allein wäre schon eine Nachricht wert. Dass sich die Besitzer von Schafs- und Ziegenherden mit Naturschützern sogar auf gemeinsame Empfehlungen für das Miteinander einigen, erstaunt nach vielen Monaten und Jahren erbitterten Streits um den Wolf. Günter Czerkus vom Bundesverband der Berufsschäfer argumentiert, es reiche eben nicht, wenn nur die zusammensäßen und klagten, die eh einer Meinung seien.
Wir haben, glaube ich, die ziemlichen Extrempositionen in der Gesellschaft an einen Tisch bekommen. Wir haben uns konstruktiv zugehört, wir haben versucht, den anderen zu verstehen, so gut es eben geht. Und wir haben aus diesem Verständnis heraus Lösungen gefunden, die unsere Praxis erleichtern werden.
WWF, Deutscher Tierschutzbund, der BUND und schließlich als Gastgeber Olaf Tschimpke vom Naturschutzbund Deutschland wünschen sich vor allem bundeseinheitliche Regelungen, die den Flickenteppich und das föderale Wirrwarr beenden könnten. In einem Land mag der Wolf als geschütztes Tier Priorität genießen, im anderen die Schäfer, die gerissene Tiere beklagen. Czerkus?
Wir Nutztierhalter haben den Wolf weder gewollt noch hergeholt noch sonst irgendwas. Das ist nicht unsere Verantwortung. Wir sind nur die Leidtragenden davon. Wenn die Gesellschaft den Wolf haben möchte, dann muss auch die Allgemeinheit für die Folgekosten des Wolfes aufkommen.
Und das ist im Zweifel nicht nur der Fleischpreis für ein Schaf, sondern kann bei Zuchttieren in die Tausende gehen. Klare Vorgaben für den Bau von hohen Zäunen, die Strom führen und nicht untergraben werden können, werden gefordert. Und Herdenschutzhunde, die Ausbildung und Futter brauchen. Hier sei der Bund gefragt, fordern die Verbände. Der Deutsche Jagdverband fordert, den Wolf trotz Schutz ins Bundesjagdgesetz aufzunehmen, während der viel kleinere Ökologische Jagdverband für ein Miteinander plädiert.
Wenn der Wolf dann da kommt und seinen Teil wegfrisst, dann ist uns das nur willkommen.
Meint deren Vertreter Eckhard Fuhr, der betont, dass der Wolf hilft, durch Bestandsminderung von Rehen beispielsweise neuen Wald entstehen zu lassen.
Wir akzeptieren den Wolf als Kollegen und wir halten ihn für einen normalen Bestandteil unserer Landschaften.
Alle 11 Verbände, die nun an die Bundesregierung appellieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Regeln für den Schutz der Weidetiere zu vereinheitlichen, den Schadensausgleich zu verbessern und den Abschuss von Wölfen im Einzelfall sehr klar zu regeln, wenden sich übrigens gegen die von einer CDU-Politikerin vorgeschlagenen wolfsfreien Zonen. Das sei völlig unrealistisch.
Horst Kleuser über den Kollegen Wolf. Das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche nun Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.